scheint zu jeder Zeit. Du bist nicht weit. Vergeblich mir all mein Begehr, wärst du nicht da, um mich zu
Ja, nach dem musikalischen Gruß, den wir gerade eben hören durftet, möchte auch ich Sie recht herzlich begrüßen heute zu unserem Gottesdienst und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe ehrlich gesagt mit ein bisschen weniger gerechnet mit der Urlaubszeit, aber umso schöner, dass doch zahlreich die Kirche gefüllt ist. Herzlich grüße möchte ich Sie auch mit dem Wochenspruch für diesen Sonntag. Wandelt als Kinder des Lichts, die Furcht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir erheben uns. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam wollen wir der Vers 8 beten miteinander, mir betet ihn halbversweise. Er wird nicht angezeigt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Aus deinem Munde der jungen Kinder und Säuglinge. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Händewerk. Schafe und Rinder allzumal. Die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer. Herr, unser Herrscher, wir beten. Nein. Allmächtiger Gott, jeder einzelne von uns ist für dich unendlich wertvoll. Du kennst unsere Namen, du kennst unser Leben. Du achtest auf jeden unserer Schritte, alles im Leben kommt aus deiner Hand. Und es ist gut für uns, dass wir uns daran erinnern. Wir bitten dich, komm jetzt mit deinem Licht und deiner Wahrheit und Klarheit zu uns in diesen Gottesdienst. Segne uns alle, die wir auf dein Wort hören. Amen. Wir nehmen Platz und in der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. Danke Gott, dass wir mit dir reden dürfen und du uns hörst. Amen. Wir hören die Schriftlesung aus Hebräer 3, 7 bis 4, 2. Darum, wie der Heilige Geist spricht in Psalm 95, 7 bis 11, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt vom lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Wenn es heißt, heute wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten ausgezogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen ihres Unglaubens. So lasst uns mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündet wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wir singen ein Lied gemeinsam. Ja, liebe Gemeinde, wir haben es vorher in der Schriftlesung gehört und auch im Wochentext. Es geht um Wahrheit, es geht um Klarheit, es geht um die Lehre. Und auch das Predigtthema habe ich heute rausgesucht, wo es um die wahre Lehre geht. Vor 3 bis 4 Wochen habe ich im Internet was gelesen, wo mir ein bisschen die Adern einfrieren hinlasse, wo es darum ging, dass Menschen, die auch aus der evangelischen Kirche in Deutschland kommen, auch unsere Landeskirche teilweise betroffen ist, wo es darum geht, ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Oder geht es darum, ist er vielleicht nur privilegiert worden von Gott als herausgestellte Persönlichkeit, um Menschen etwas zu zeigen, mit auf den Weg zu geben? Und dieses Thema hat mich erschrocken. Dieses Thema hat mich sehr beschäftigt und wegen dem möchte ich heute uns klar machen, anhand der Bibel, wer dieser Jesus Christus ist und was wir auch gegen Falschlehre unternehmen sollen und müssen und wie wir uns davor schützen können. Als Punkt 1, Jesus Christus, Gott von Anbeginn der Zeit. In der Bibel steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe auch nicht eines, das geworden ist. Dieses Bibelwort aus Johannes 1, Vers 1, ist ein sehr verkasteltes Bibelwort. Da wird alles eingeschlossen und es nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Und warum hat es Johannes so gemacht? Weil es unendlich wichtig ist. Es war für ihn wichtig, es ist für uns wichtig. Und es geht weiter in Johannes 1, Vers 14, wo er sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Einzigen, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wenn man jetzt wieder auf Johannes 1, 1 guckt, am Anfang war das Wort. Dann kommt in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Also Jesus ist Fleisch geworden. Also heißt es, am Anfang war das Wort Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch ihn und ohne ihn wurde auch nicht eines, das geworden ist. Hier haben wir einen ganz klaren Beweis aus dem Johannes, aus einem Evangelist aus der Bibel, das Evangelium wurde ungefähr 70 Jahre nach Christus geschrieben, aber die Zeitrechnung beginnt ja bei der Geburt, also sprich 33 Jahre abziehen, dann sind wir bei 37 Jahre nach Christi Wirken auf der Erde geschrieben, also von einem Zeitzeugen. Grundsätzlich liest sich der Johannes recht einfach. Der Johannes hat ungefähr 800 Worte, die er in seinem Evangelium benutzt. Kein Evangelist und kein anderer in der Bibel benutzt nur 800 Worte, wenn er was zu sagen hat. Also wir können davon ausgehen, dass Johannes eigentlich eine recht einfache Sprache benutzt hat, damit wir es auch verstehen. Und ihm war es wichtig zu verstehen, dass Jesus nicht irgendwann mal Gott geworden ist, sondern dass er Gott von Anbeginn der Zeit ist und war. Und auch hier sind sich sogar die Bibelkritiker einig, dass der Johannes echt ist und dass auch die Worte, die dort geschrieben sind, in Wahrheit geschrieben worden sind, aber sie lassen einfach etwas weg. Sie lassen einfach aus der Bibel etwas weg, wenn sie behaupten, Jesus war nicht Gottes Sohn, sondern nur ein Privilegierter von Gott selbst. Ein weiterer Beleg aus Johannes 20, Vers 28, dann spricht er zu Thomas, zu einem Jünger, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und hier bekennt der ungläubige Thomas, dass Jesus Christus tatsächlich Herr und Gott ist. Und nicht erst vielleicht nach der Himmelfahrt zu Gott geworden ist, sondern jetzt schon vor ihm bekennt er es, mein Herr und mein Gott. Also direkte Anrede. Und auch hier habe ich festgestellt, dass manche Kritiker sagen, ja gut, der hat ja nicht Jesus gemeint mit mein Herr und mein Gott, sondern er hat Gott gepriesen im Himmel, dass er die Wunder sehen durfte, die er an Jesus vollbracht hat. Aber er hat direkt Jesus angesprochen. Und noch ein weiterer Beweis aus dem 2. Petrus. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer und immer reichlicher zuteil, in der Erkenntnis Gottes und Jesus, unseres Herrn. Und hier müssen wir auf den Satzbau achten. Er spricht hier von in der Erkenntnis Gottes und Jesus, unseres Herrn. Wenn hier der Paulus auf zwei Wesen ausgewiesen wäre, also Gott und Jesus, dann hätte der Satzbau anders heißen müssen. Dann hätte er müssen heißen in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Aber in der Erkenntnis Gottes und Jesus, unseres Herrn, wird alles in ein Wesen gelegt, in Jesus Christus. Also wir können erkennen, dass sich die Bibel an unterschiedliche Stellen im Evangelium ganz klar darauf bezieht, dass Jesus Christus Gott ist. Gott von Anbeginn der Zeit. Punkt 2, eintreten gegen die Falschlehre. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Oder noch einmal eine Bibelstelle, 1. Timotheus 6, 3 bis 4. Wenn jemand anderes lehrt und sich nicht zuwendet, den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entsteht Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen. Wenn aus der Falschlehre Neid, Streit, Lästerungen und böse Verdächtigungen entstehen und wir Falschlehre erkennen und nichts dagegen tun, dann versündigen wir uns. Wir dürfen nicht Neid, Streit, Lästerungen oder böse Verdächtigungen aufkommen lassen. Wir sind Friedensbotschafter von Jesus Christus. Und wenn wir uns dem nicht entgegenstellen, liebe Gemeinde, dann sündigen wir und tun nichts gegen falsche Worte. Und wenn mir jetzt ein Schwerverletzter irgendwo auf der Straße liegen seht und vorübergeht an den Mann oder Frau und uns nie ohne uns um die Person zu kümmern, in welcher Form auch immer, der Krankenwagen anrufe, selber Hand anlege, dann machen wir uns wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. Ja, und genauso ist es in diesem Beispiel bei Gott. Wenn wir Irrlehre erkennen und nicht ahnden, dann machen wir uns vor Gott strafbar. Sicher, ich denke, für uns alle ist es am besten und am angenehmsten, wenn wir gar nicht an eine Irrlehre herangeraten. Wir sind ja auch nicht froh, wenn wir jemanden auf der Straße liegen sehen, dem wir unbedingt helfen müssen. Aber wir müssen uns gegen Irrlehre wehren. Ob sie von innerhalb kommt oder von außerhalb kommt, müssen wir bekennen, dass Jesus Christus Gott und Herr ist. Aber so eine Irrlehre kann auch ganz schleichend passieren, wo man vielleicht auf den ersten Blick gar keinen Notfall erkennt. Was gibt es dann zu tun? Dann bleibt die Prüfung durch Gottes Wort. O komm, du Geist der Wahrheit, ist ein berühmtes Lied, wo es darum geht, dass wenn wir der Geist der Wahrheit haben, haben wir auch die Möglichkeit, Irrlehre zu erkennen und dagegen anzugehen. Und was geht es noch weiter? Es ist einfach so, dass wir Gemeinschaft haben müssen mit anderen Christen. In der Kirche, in Beziehung zu anderen Christen, dann erkennen wir Falschlehre und können überprüfen, wenn wir uns gemeinsam zusammenschließen, Gottes Wort uns aufschließen, uns lehren lassen und selber im Gottes Wort lehrend eingreifen, dann können wir uns gegenseitig stärken und auch gegenseitig wieder auf der rechten Pfad helfen. Und es wird ganz wichtig. Es wird ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, weil ich bin überzeugt davon, dass es immer schlimmer wird. Es wird in der ganzen Welt alles schlimmer. Es gibt so viel Propaganda in dieser Welt. Wir sehen es jetzt aktuell im Ukraine-Krieg. Man weiß ja nimmer, was stimmt. Ist jetzt der Böse oder der Böse? Oder was stimmt jetzt dort und hier und egal wo? Und genau so werden wir auch geistlich unterwandert. Und da müssen wir uns immer prüfen. Und das geht am allerbesten in Gemeinschaft. Punkt 3, den Satan und seine Vorgehensweise in christlichen Kreisen erkennen. In Johannes 8, Vers 24 lesen wir: Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Im griechischen Urtext steht hierfür, dass ich es bin, ego eimi. Und das ist ein Hoheitsanspruch Gottes in der Bibel. Das heißt, ich bin. Wir hören das öfters in der Bibel. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ich bin bei dir alle Tage. Oder auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. So, jetzt ist natürlich für den Satan schwierig, in christlichen Kreisen Jesus wegzudiskutieren. Wir haben ihn hier am Kreuz als Symbol und es ist einfach bei uns verankert. Aber was kann er tun? Er kann Jesus kleiner machen, wie das er ist, durch Irrlehre, durch Falschlehre. Wenn ich Jesus herabstufe auf einen privilegierten Mensch, der von Gott Gaben bekommen hat, die er eingesetzt hat für Menschen in seinem direkten Wirken und nach seinem direkten Wirken in der Bibel, dann greift der Satan direkt hier bei uns an. Jesus kleiner machen, wie er ist, das ist sein Wunsch. Und für uns gilt aber hier, wir müssen hier dagegen ankämpfen, weil es ist heilsentscheidend. Es kommt drauf an, heilsentscheidend heißt, kommen wir nach unserem irdischen Leben in den Himmel, wenn wir an Jesus nur zur Hälfte glauben. Wenn wir an Jesus ab der Geburt, die wir gut kennen, Weihnachten bis zur Himmelfahrt, glauben, dass er da gewirkt hat und danach Gott wurde oder zu Gott kam, aber davor kein Gott war, dann haben wir Jesus nicht erkannt. Oder gibt es einen Baum, der oben die Krone hat, aber unten keinen Stamm? Macht ja gar keinen Sinn, das gibt's nicht und so ist es auch bei Jesus. Gott ist und war von Anfang und wird auch bleiben in Ewigkeit. Ja, liebe Gemeinde, jetzt können wir natürlich solche Irrlehrer oder solche Irrlehre verteufeln und uns mächtig drüber aufregen. Aber dann hat der Teufel noch mehr erreicht. Dann hat er nicht nur Irrlehrer hier in die Welt gesandt, sondern hat unser Herz noch mitverstockt. Also zwei Punkte für ihn. Nee, aber unsere stärkste Waffe können wir mit einsetzen gegen die Irrlehre. Das ist das Wort Gottes und das ist das Gebet. Lasst uns beten für die Irrlehrer, die unterwegs sind, dass ihr Herz eben nicht weiter verstockt, sondern dass sie Jesus erkennen. Wenn ich eines Tages mal vor dem Richterstuhl von Christi stehe, Ich kann es mir nicht wirklich ausmalen, aber ja, ich habe Angst, was er mir alles erzählen wird, was ich mal getan habe oder nicht getan habe. Aber vielleicht sagt er ja auch, Michael, dein Leben war, naja, so mittelmäßig und die dunkle Stelle beleuchten wir jetzt einfach mal nicht. Aber was hast du getan, lieber Michael, um mich besser kennenzulernen? Was hast du in deinem irdischen Leben getan, damit du weißt, dass ich Gott bin? Ich habe dir so viel gegeben. Ich habe dir einen Brief, mehrere Briefe geschrieben in der Bibel. Hast du die Bibel studiert? Hast du sie verstanden? Oder hast du einfach drüber weggelesen, wenn du überhaupt gelesen hast? Oder wenn du dir Predigt anhörst, hörst du dir dann nur das an, was dir gefällt und denkst, jetzt ist wieder mein Seelenheil für eine Woche gut? Oder hast du dich mit meinem Wort wirklich beschäftigt? Ich habe dir alles aufgeschrieben. Ich habe dir Augen gegeben, ich habe dir Ohren gegeben und sogar teilweise an Verstand gegeben. Also an mir, Jesus, kann es nicht liegen. Wenn, dann lieber Michael an dir, dass du mich nicht verstanden hast. Ich will überzeugt sein. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nehmen wir Jesus mit in die neue Woche als wahrer Gott von Anfang bis in alle Ewigkeit. Und bleiben wir standhaft in der Bibel. Lernen wir sie vielleicht neu kennen, vielleicht sind sie bei manchen abgestaubt, jetzt bei euch, da ist es gerade richtig brandaktuell. Da könnt ihr dann richtig Gas geben und mir diese vielleicht gar nicht so oft benutzt. Wir holen sie neu raus und lasst uns alle zusammen Hunger auf das Wort Gottes bekommen. Damit nicht bei uns irgendwann mal heißt, Michael oder wer auch immer, ich habe dir alles gegeben. Aber was hast du draus gemacht? Amen. Wir singen ein Lied. Wir erheben uns. Herr Jesus Christus, du lädst uns in die Nachfolge ein. Wir danken dir, dass wir in dir einen treuen Begleiter haben, der uns ermutigt und stärkt. Zeige uns, wo unser Glaube schwach ist, wo wir neu eine Entscheidung treffen müssen. Öffne uns die Augen, wo wir über uns selbst uns täuschen und dir zu wenig vertrauen. Wir beten für Menschen, die in den Glaubensweg noch nicht eingestiegen sind. Wir beten für alle, die mutlos und am Ende sind, für alle, die niemand haben, der ihre Not sieht. Gott, lass du deine Güte wirken. Wir bitten dich für die Kranken und Einsamen, für alle, die sich in ihrem Leid verlassen fühlen. Lass sie deine Treue spüren, die jeden Morgen neu ist. Wir erschrecken über den Unfrieden und die Gewalt. Völker führen Krieg gegeneinander. Hass und Fanatismus vergiften das Denken. Du bist Mensch geworden, damit wir Frieden haben. Wir beten für die Krisengebiete dieser Welt, dass Gewalt beendet und Versöhnung möglich werden kann. Doch wir wissen auch, dass Friede im Kleinen beginnt. Hilf uns zum guten Umgang mit unseren Mitmenschen, schenke uns ein passendes Gespräch zur richtigen Zeit und mach du uns zum Zeugnis für deine Liebe. Zeige du uns, wo wir uns für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen können. Und in jedem Gebet gilt, nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Gemeinsam wollen wir das Gebet miteinander beten, das du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir dürfen jetzt noch mal ein Lied singen. Und zwar Unser Vater. Ne?
Bist du uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das was du willst geschehen, auf der Erde, im Himmel soll. Vater, alle Ehre dein.
wenn man so Musik macht und zusammen singt, da geht mir richtig das Herz auf. Ich könnte da jetzt nochmal 3, 4, 5 Strophen weiter singen. Aber wir kommen jetzt schon zu den Abkündigungen. Herzlichen Dank erstmal an alle, die diesen Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet haben. Nach dem Kollektenplan ist am 8. Sonntag nach Trinitatis, dem 7. August 2022, ein Opfer für das evangelische Werk der Diakonie und Entwicklung Diakonie Deutschland vorgesehen. Hierzu ergeht folgender Opferaufruf des Landesbischofs. Die Corona-Pandemie hat gesellschaftliche Problemlagen verschärft, Armut und soziale Ungleichheit haben zugenommen, Kinder aus benachteiligten Familien konnten beim digitalen Lernen nicht mithalten. Frauen fanden sich in der Mutterrolle zurückgedrängt, häusliche Gewalt hat in der Pandemiesituation zugenommen. Das ehrenamtlich getragene Netzwerk aus Initiativen und Vereinen, das unseren sozialen Zusammenhalt festigt und sich für demokratische Grundwerte einsetzt, ist im monatelangen Lockdown brüchig geworden. Mit ihrer Kollekte fördern sie konkrete Projekte der Diakonie. Sie helfen, Armut und soziale Not zu überwinden. Sie schließen Bildungslücken, sie eröffnen Frauen neuen Perspektive. Sie sorgen für eine starke Zivilgesellschaft und lebendige Nachbarschaft, in denen Menschen füreinander da sind. Und wer sind meine Nächsten aus Lukas 10, Vers 29? Gott segne sie und ihre Gaben. Ja, Dr. H.C. Frank Ottfried Juli. Sehr herzlich laden wir zum Gottesdienst am 14. August um 9.45 Uhr mit Co-Dekan Tobias Geiger ein und die Kinderkirche macht Ferien. Die erste Kinderkirche nach den Sommerferien ist am 25.09. Im evangelischen Gemeinderaum in Thalheim ist auch um 11 Uhr wieder Gottesdienst, ebenfalls mit Co-Dekan Geiger. Die Gruppenkreise und Chöre finden in den Ferien nach interner Vereinbarung statt. Die weiteren Termine entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt und der Homepage. Die Mitarbeiter des Gemeindedienstes werden gebeten, die Sommerausgabe der Kontaktschleife zu verteilen. Die Taschen können im Anschluss an den Gottesdienst im Pfarrhaus abgeholt werden. Vielen herzlichen Dank fürs Verteilen. Ich bitte Sie, sich zur Fürbitte zu erheben. Am kommenden Samstag um 13.30 Uhr werden in der Severuskirche in Oberschwandorf kirchlich getraut Maurice Pross und Jessica Pross, geborene Farner. Wir beten für das Paar. Herr, wir bitten dich für dieses Paar, dass sie ihre Ehe in deinem Namen beginnen, in gegenseitiger Liebe und Verantwortung führen und einmal zu deinem Lob vollenden. Sei du der Mittelpunkt, der sichere Hafen in ihrer Beziehung. Amen. Aus unserer Gemeinde ist am 20. Juli 2022 Bernd Feitinger im Alter von 77 Jahren gestorben. Die Trauerfeier ist am 12. August in Unterjettingen. Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen den Verstorbenen in Gottes Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Wir singen stehend vom Lied 488 den 4. Vers. Wir stellen uns unter den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Einen gesegneten Sonntag.
Sei gesegnet auf dem Weg, der vor dir liegt, bleib behütet. Sei gesegnet auf dem Weg, der vor dir liegt, bleib behütet. Zeig der Welt, was in dir liegt. Lebe mutig, nicht nur angepasst und zart. Voller Lebenslust und ohne falsche Scham. Der Höchste, der dich sieht, ist auch das Tiefste, das dich trägt. Seine starke Hand, sie hält dich bei Sturm und Wind. Höher, tiefer, weiter als jeder Horizont. Niemand und keine Macht, da ist nichts. In seine starke Hand, sie hält dich bei Sturm, sie hält dich bei Sturm.